wenn die Führungskraft selber so viele Baustellen hat mit sich und in Beziehungen, dann wird das Führen natürlich auch schwierig. Also wer sich selbst nicht mit sich nicht gut in Beziehung ist, kann auch meistens mit anderen nicht in Beziehung sein. Für mich bedeutet moderne Führung, dass diese Person, die Menschen führt, einfach beziehungskompetent ist. Das heißt, sie kann gesund, gut Beziehung gestalten, halten, fördern und auch weiterentwickeln.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich bin Christine Steinleitner, bin frisch aus München nach Zürich gezogen, arbeite jetzt von hier aus. Ich betreue Privatpersonen und auch Firmen. Und auch Personen, die voll im Arbeitsleben stehen als Coach und Beraterin. Ich habe meine Firma Relate Me gegründet und ich kümmere mich um die Themen rund um Beziehungskompetenz. Also das heißt, rund um das Themenfeld Beziehungen und die Probleme, die sie uns oftmals auch bereiten. Beziehungskompetenz ist ja ein sehr großer Begriff. Primär behandle ich Themen, die konflikthafte Beziehungsbindungsdynamiken betreffen, Herausforderungen im Alltag oder im Berufsalltag, aber auch die Themen natürlich, die ungesunde Beziehungen betreffen. Das heißt, ich werfe jetzt mal die Begriffe Toxic Narzissmus mit ein. Und darum dreht sich bei mir alles. Die Nachfrage ist groß. Ich glaube, das begründet sich allein schon durch das Thema, dass wir einfach alle in Beziehung sind und in Verbindung, egal in welchem Setting, privat, beruflich, familiär. Und deswegen ist es ein breites Spektrum, was ich versuche, möglichst vielfältig abzudecken.
Wie bist du denn zu dem Thema gekommen?
Ich komme ursprünglich vom Studium her aus der Pädagogik und habe dann knapp 15 Jahre in diesen Settings auch gearbeitet. Also alles in schwierigen Beziehungsdynamiken beim Jugendamt, aber auch viel beim Familiengericht. Und die Arbeit mit Menschen lag mir schon immer und ich bin mit der Zeit im Amt, also ich war Beamtin auf Lebenszeit. Und habe gemerkt, dass ich eigentlich in diesem Amtssetting nicht so wirken und nicht so arbeiten kann, wie ich möchte mit Menschen. Und ich wollte auch nicht nur Beziehungen verwalten, sondern auch unterstützen und aktiv mitgestalten. Und in dem damaligen Job war das auch zum Thema Toxic Narzissmus relativ schwierig, das so zu bearbeiten, weil wir da natürlich sehr eingegrenzt waren vom Themenfeld und auch was und wie man es bearbeitet, war begrenzt. Und deswegen habe ich dann irgendwann entschieden, ich möchte selbstbestimmter arbeiten, und auch Beziehungsthemen auf einer anderen Art und Weise angehen. Und dann habe ich alles hingeworfen vor 4 Jahren und habe mich selbstständig gemacht.
Wow. Ja, großer Schritt. Dann scheinst du da eine sehr große Leidenschaft für auch zu haben. Und gleichzeitig hätte ich vermutet, als du das jetzt gesagt hast, dass da eigentlich im Kinder-, Jugend- und Sozialbereich eigentlich sehr viel Potenzial für genau das Thema ist, was du gesagt hast. Aber das lassen wir mal außen vor.
Ist es auch, ja.
Ich hätte gehofft, dass dort viel Platz dafür ist, weil ich glaube, dass es dort sehr viel stattfindet. Aber gleichzeitig freue ich mich total, dass du den Schritt gemacht hast und will dich jetzt ausquetschen können. Und ich bin also auch sehr persönlich angetan von dem Thema, was wir heute haben, weil ich glaube, ich hatte mal die These, dass viel unserer Arbeitsbeziehungen tatsächlich sich aus einer Beziehungshistorie begründen oder dass das häufig dort quasi sich wiederholt. Und ich glaube, wir hatten auch schon mal mehrere Gäste, die dann quasi gesagt haben oder dass wir da drauf kamen, dass häufig auch so eine vorgesetzten Mitarbeitenden Beziehung sich häufig anfühlt wie eine Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Beziehung. Und ich bin total gespannt, was du jetzt sagst darüber. was das Thema ausmacht und wie es zu diesen Beziehungsdynamiken kommt oder ob das stimmt, was ich da jetzt quasi mal als These in den Raum geschmettert habe. Oder ja, ich lasse dich jetzt einfach mal erzählen. Ich bin total gespannt.
Also das, was du in den Raum geworfen hast, stimmt so, würde ich meiner Meinung nach sagen. Warum? Weil wir unsere Beziehungsmuster und auch Beziehungsdynamiken überall mit hinnehmen. Wir versuchen zwar uns oft auch in unsere Persönlichkeit ein bisschen zu trennen, so das bin ich im beruflichen Kontext, das bin ich im privaten. So einfach geht das aber meistens nicht. Das merken wir dann schon, wenn wir an wiederholende Muster kommen, die uns dann eben auch mit dem Chef begegnen oder mit der Chefin begegnen. Deswegen würde ich der These zustimmen. Wir wiederholen das, was wir kennen, das, was wir erleben. Die Trigger sind im Berufsfeld keine anderen als im Privaten. Den einzigen Unterschied sehe ich in der Intensität oft oder in der Emotionalität. Beruflich kriegt man es dann irgendwie doch immer wieder ein bisschen anders hin, weil man eingebunden ist. Es gibt Restriktionen, es gibt andere Grenzen, die sich dann auch verschieben können, aber ich würde tendenziell dieser These zustimmen und das erlebe ich auch so im Alltag, da ich ja mit beiden Bereichsfeldern arbeite, also privat und beruflich. Und da würde ich mitgehen.
Würdest du uns einmal zu Bindungsdynamiken generell was erzählen?
Bindungsdynamiken beschreibt quasi das, was passiert zwischen Menschen, wenn sie in eine Verbindung treten, in eine Beziehung, und ihre ganze Geschichte mitbringen. Jeder von uns hat ja anders gelernt, auch in Beziehung zu treten. Das fängt schon ganz früh an. Zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr entwickelt sich ja schon das Urvertrauen, nennt man das bei einem Kind. Das heißt, wie ein Kind lernt, wie sicher sind Verbindungen. Sind die unsicher? Werde ich gut versorgt? Werden meine Bedürfnisse gesehen und gehört? Und aufgrund dieser frühen Erfahrungen in unseren frühen Lebensjahren gestaltet sich dann unser Beziehungsbindungsmuster. Also es gibt ja auch unterschiedliche Bindungstypen, die wir Bindungstypen und wir haben alle in uns diese Bindungstypen, also sprich sicher gebunden, unsicher gebunden, sehr chaotisch gebunden, ambivalent gebunden, ängstlich gebunden. Und all das, was wir mitbringen, was wir quasi erleben zum Thema Verbindung und Beziehung, daraus gestalten wir unsere Persönlichkeit und so gestalten und leben wir dann auch später im Erwachsenenalter unsere Beziehungen weiter. Und wenn Menschen miteinander in Verbindung treten, dann ist das ja immer eine Beziehung. Egal welcher Form, eine Affäre ist auch eine Beziehung, die Verbindung zum Nachbarn ist eine Beziehung. Also überall, wo wir sind, sein dürfen und sind, haben wir Beziehungen. Und sobald da jemand mitbeteiligt ist, können sich dann dieserjenige bringt dann natürlich auch seine Herkunft mit, seine Sozialisierung, seine individuellen Bedürfnisse. Und auch seine Bindungsthemen und Bindungsmuster. Und wenn wir dann miteinander sind, im Tun oder im Sein, dann entwickeln sich da Beziehungsdynamiken. Ungesunde, stabile, sichere, unsichere. Also da gibt es wir führen ganz unterschiedliche Beziehungen zu unterschiedlichen Menschen mit ganz unterschiedlichen Beziehungsdynamiken. Also das Wort beschreibt quasi wie diese Verbindung, diese Beziehung, was für eine Dynamik die in sich hat.
Würdest du noch mal was zu den Bindungstypen sagen? Ich glaube, dass nicht jeder diese Unterscheidungen kennt. Also du hast jetzt gesagt, sicher gebunden, unsicher, ambivalent gebunden.
Genau, also es gibt in der Psychologie diese unterschiedlichen Bindungstypen, man spricht so von vier Stück. Und wenn jemand zum Beispiel sehr sicher gebunden ist, dann ist er sehr gesegnet in seinem Leben. Dann hat er früh erfahren, dass eine Bindung, eine Beziehung tendenziell etwas Ungefährliches ist, etwas Sicheres ist. Diese Menschen bewegen sich sehr leicht in Beziehungen. Die haben ein gutes Selbstwert aufbauen können. Die gehen verantwortungsvoll in die Beziehung rein. Die können Grenzen setzen, aber auch Grenzen nicht permanent beim anderen überschreiten. Und dieser Bindungstyp ist sehr sicher gebunden, nennt man das dann. Dann gibt es den zum Beispiel den unsicher gebundenen Bindungstypen. Das sind Menschen, die irgendwann im Lauf ihrer Entwicklung gelernt haben, schwierig. Beziehung ist nicht unbedingt sicher, sondern ich werde nicht gesehen oder gehört. Unsichere Bindungstypen haben manchmal auch ein bisschen Nähe- und Distanzthemen. Also die sind in der Beziehung nicht so sicher. Sie verhalten sich auch nicht so sicher. Dann gibt es noch einen ganz chaotisch gebundenen Bindungstyp. Das sind Menschen, die große Probleme haben, Beziehungen zu führen. Die haben vielleicht Missbrauch erlebt oder extreme Bindungsabbrüche. Die haben nie gelernt, dass eine Beziehungsperson verlässlich da ist oder sicher für sich sicher um jemanden kümmert. Und dann gibt es noch so den, sag jetzt mal so, ängstlich ambivalenten Typ. Das ist das Gleiche. Diese Menschen haben auch nicht das Glück gehabt zu lernen, wie verlässlich und tragend auch und stabil eine Bindung sein kann. Die haben dann tendenziell mehr Probleme, vermeiden vielleicht Beziehungen eher oder auch Konflikte oder gehen gar nicht so tief in Beziehungen rein. Das kann sich ganz individuell gestalten. Ich bin aber auch keine Psychologin. Psychologen arbeiten jetzt noch mal ganz speziell mit diesen Bindungstypen. Ich schneide das immer an. Ich nehme das auch im Coaching und der Beratung mit auf. Wir machen dann auch oft mal so einen Test, was für ein Bindungstyp man denn tendenziell ist. Ich habe das auch im Buch mit rein, weil wenn wir auf das Arbeitsleben schauen, man zum Beispiel Führungskraft ist oder angestellt oder ein Teammitglied, dann spielen unsere Bindungstypen, wie ich eine Beziehung erlebe und auch gestalte, spielt das natürlich immer eine Rolle. Und im Buch findet man dann ein sehr schön detailliert beschrieben, wie verhält sich zum Beispiel eine sichere Führung, sicher gebundene Führungskraft, wie eine unsicher gebundene. Also das ist ein ganz weitläufiges Thema. Ich habe versucht, das so ein bisschen zu komprimieren und einfach zu beschreiben. Ich finde es schon sinnvoll, dass man einmal eintaucht, wenn man die Möglichkeit mit hat, mit jemand zu arbeiten, um sich mal anzuschauen, okay, wie individuell bin ich gestrickt? Was bedeutet auch für mich Beziehung? Das hat auch für die Bindungstypen eine unterschiedliche Wertigkeit auch. Und ich empfehle schon, dass man da mal sich damit befasst zu gucken, ach so, ja, nicht nur bei den anderen, sondern bei sich selber anzufangen zu schauen, okay, wie sicher bin ich denn überhaupt gebunden? Wie erlebe ich meine Beziehungen selbst? Wie erlebe ich mich in Beziehungen? Wie erlebe ich die anderen? Und da entdeckt man ganz häufig schon auch Muster, die meistens in einem selber begründet sind. Und so arbeitet man dann auch miteinander, so führt man dann auch Menschen.
Jetzt hat man ja nicht nur, Entschuldigung, Tim, ich bin so neugierig, ne? Ich nehme dir dauernd die
Ja,
Fragen
ma,
weg.
sag, sag.
Jetzt ist man ja nicht nur alleine in der Beziehung, sondern man hat ja einen Counterpart, also jemanden, der mit einem in Beziehung tritt. Und du hast jetzt vier Typen genannt, wenn ich richtig mitgezählt habe. Dann sind das ja quasi relativ viele Wahrscheinlichkeiten, dass da quasi jemand anderes auf mich trifft. Wahrscheinlich sind die auch nicht alle gleich verteilt, könnte ich mir vorstellen.
Also man sagt, dass sicher gebundene, da muss alles schon sehr gut gelaufen sein. So empfinde ich das. Und jetzt haben wir aber natürlich alle Eltern, die Fehler gemacht haben oder also man sagt so, dass schon sehr viele eher unsicher gebunden sind und so ein bisschen ambivalent. Aber ich weiß jetzt da keine genauen Zahlen oder Studien dazu. Da müsste man vielleicht nachgucken. Aber da gibt es, glaube ich, auch was so ein bisschen eingeordnet hat, Prozentzahl. Aber ja, tendenziell trifft man dann auf ein Gegenüber mit ganz selbst unterschiedlich ausgeprägten Bindungsstilen.
Ziehen sich da gewisse Bindungstypen an? Also ich habe mich jetzt gerade gefragt,
Also
oder beziehungsweise.
man sagt ja, da gibt's ganz viel Content dazu, also auch auf YouTube, in Büchern, auf Instagram sehe ich da auch sehr viel. Tendenziell sucht jemand sicher gebundenes natürlich auch jemand, der sicher gebunden ist, weil die beiden dann sehr stabil, sehr ruhig, sehr auf einer Ebene miteinander schwingen. Ich habe letztens gelesen, dass unsicher gebundene Menschen, zum Beispiel wenn man jetzt das Thema Dating anschaut, tendenziell auf sichere Menschen stoßen und dann sich aber gegenseitig nicht wirklich anziehen. Warum? Weil der sicher gebundene sofort merkt, der bringt aber viel Konfliktpotenzial mit sich und verhält sich natürlich auch anders im Dating, als jetzt jemand sicher gebunden ist. Und ich glaube schon, dass man sich da auch anziehen kann, weil das, was man selber nicht hat, ist ja auch immer spannend, wenn das jemand anderes mitbringt und umgekehrt. Ich glaube schon, dass man oft auch vielleicht mal den Gegenpart anzieht, aber das kann ich jetzt nicht so pauschal beurteilen. Aber das Konfliktpotenzial steigt natürlich, umso unterschiedlicher man in seinem Bindungsstil ist. Das kann man schon so beobachten. Und in toxischen Beziehungen erlebe ich über die Jahre, Jahrzehnte, dass sicher gebundene Menschen tendenziell nicht so schnell oder selten in wirklich narzisstische, toxische Beziehungen reinstarten, weil die das schon beim Kennenlernen oder sehr am Anfang der Beziehung sehr stark spüren und dann sofort eine Grenze setzen, weil sie sicher und gesund gebunden sind und gar nicht erst einsteigen in dieses Theater. Und das erlebe ich immer wieder auch in meinen Coachings und Beratungen, dass wenn ich zurückgehe in der Historie der Beziehung, am Anfang schon solche Warnsignale waren und solche Red Flags, sagt man ja, dass jemand sicher gebunden ist, da gar nicht eingestiegen wäre. Der wäre nach dem dritten Kennenlernen hätte der schon gesagt, oh, pass mal auf, also du bringst Sachen mit, das mache ich nicht mit. Also die können sich sehr gesund und stark auch abgrenzen, die sicher gebundenen Personen. Und das erlebe ich in toxischen Beziehungen eigentlich immer. Ich kenne keine wirklich sicher gebundene Person, die in einer toxischen Beziehung dann wirklich länger ist. Das sind tendenziell die unsicher gebundenen Menschen oder noch die mit den anderen beiden Beziehungstypen.
Kann man sich
Welche
die ja.
Auswirkungen? Nee, du hast gerade einen Lauf, ne? Suse, mach mal deinen Lauf zu Ende. Ich will ihn nicht unterbrechen.
Also wir sind ja, wir haben ja eine Historie. Also wir haben ja alle, oder beziehungsweise hat ja Deutschland eine Historie in so einem Erziehungsratgeber, den wir vielleicht alle auch noch über die Großmütter bekommen haben. Also dieses, als ich mein Kind bekam, ne, kamen ganz viele vorwiegend, also ne, das Kind muss gleich irgendwo anders schlafen und verwöhnen dieses Kind nicht und trag es nicht so viel rum und so. Diese Nummer, die wir ja mitunter so dieser Nazi-Zeit auch zuschreiben, wo man dann quasi als Mutter damals erklärt bekommen hat, man muss dieses Kind abhärten. Und ich persönlich muss sagen, ich habe auch solche Sprüche gehört, wo ich aber gesagt habe, also wo ich sehr, sehr klar gesagt habe, das möchte ich nicht. Ich möchte das genau anders machen, weil wenn ich auf mich gucke, dann würde ich glauben, dass es einem Kind nicht gut tut, wenn es eben in einer Phase, wo es gar nichts kann, also wo quasi alles essentiell ist und überlebensnotwendig, also schreien, dass es dann einen Erwachsenen braucht. Ich habe unfassbar viele gute Ratschläge gehört, die in diese Richtung gingen. Und ich habe mich da durchgeackert und gearbeitet und habe da auch also sehr viel Unsicherheit überwunden und habe dann immer gesagt, ich mache das anders, ich möchte das nicht. Was ich jetzt von mir eine große Leistung fand, weil ich glaube, ich wirklich so großgezogen worden bin, dass man mich alle 4 Stunden gefüttert hat und man ansonsten mich abgelegt hat, so als Kind. Und die Lungen wurden gestärkt, indem das Kind schreit. Also das ist ja jetzt, sagen wir mal, eine recht, also wir hören uns das jetzt an, wir finden das ganz gruselig. Ich glaube, das war aber für viele von unseren Eltern eine für dich gangbare Erziehungsmethode und auch in deren Welt oder in deren Zeit oder in deren Glauben, das, was man ihnen eben als richtig beigebracht hat. Umso mehr wundert mich eigentlich, dass da überhaupt jemand rausgekommen ist, der sicher gebunden ist.
Ja, genau. Deswegen erklärt sie sich, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch unter anderem eine Erklärung, warum es meiner Meinung nach die Prozentzahl von sicher gebundenen geringer ist, was ich immer gelesen habe. Aber das ist jetzt sehr wissenschaftlich und sehr studi. Ich möchte auch nichts Falsches sagen, aber in meiner praktischen Arbeit und auch ehrlich gesagt in meinem Umfeld und auch über die Jahrzehnte jetzt auch im Jugendamt, ich kenne sehr wenig, ich kenne fast niemanden, der so sicher und so stabil gebunden ist. Also
Und
da
gerade,
muss
ja.
wirklich alles sehr perfekt gelaufen sein. Und wo Menschen zusammen sind, auch unsere Eltern, läuft einfach nicht alles perfekt. Schon gar nicht in den ersten Jahren, ja, oder wenn das junge Eltern waren. Ich kenne das auch noch, diese alten Erziehungsmethoden, oder das Kind muss einfach schreien, da soll man dann auch nicht ins Zimmer reingehen und so weiter. Also gruselig. Ich glaube, jede Zeit hat ihre Erziehungsmethoden. Was ich jetzt erlebe, das andere Extrem ist jetzt dieses völlig bedürfnisorientierte Erziehen. Das ist genauso gruselig und bringt auch nichts Gutes mit sich. Aber das sind ganz unterschiedliche Sichtweisen. Im Endeffekt muss jeder so erziehen, wie er das einfach kann und verantworten möchte. Aber ja, ich sehe das so wie du. Also schwierig. Umso schöner, dass du dich da abgrenzen konntest und vielleicht ganz normal liebevoll konsequent erzogen hast. Also ich finde dieses ganz klassische, jetzt habe ich das ja auch studiert, diese Herangehensweise von liebevoll konsequent, das ist, was Kinder brauchen. Die brauchen Grenzen, die brauchen aber auch in den ersten Jahren, dass die basalen Bedürfnisse erfüllt werden. Ja, essen, trinken, versorgen, wickeln. Aber genauso lernen die in den ersten Jahren eben, werden meine Bedürfnisse, wenn ich schreie, nach Zuwendung, wird das alles gedeckelt und bedient. Und daraus entwickeln sich dann Menschen, das ist ganz, sitzt auch tief, das kann man vielleicht manchmal gar nicht bewusst zurückverfolgen, entwickeln sich dann Erwachsene, die einfach später Herausforderungen haben im Umgang miteinander.
Was sind so typische Herausforderungen, die du so in deiner praktischen Arbeit siehst, also mit denen du umgehen musst?
Jetzt im Beruflichen mit den Führungskräften, mit denen ich arbeite,
Also wenn
oder
du
im
jetzt so
Job,
aus.
also im Beziehungsalltag, im Job.
Genau, also wenn ich habe verstanden, dass du als Coach jetzt in der Beratung tätig bist, dann mit Führungskräften unter anderem, aber auch mit Privatpersonen. Und wenn wir jetzt von diesen vier Typen ausgehen, gucken, was sind denn so typische Herausforderungen, die so an dich herangetragen werden in der Beratung? Also wo deine Hilfe gefordert wird?
Ich arbeite im Executive Coaching primär mit Führungskräften, CEOs, Vorständen, Board Membern, aber auch mit Führungskräften im mittleren Bereich. Meistens geht es um das Thema Kommunikation in Beziehung, die Herausforderungen, um Konfliktmanagement. Also Konflikte sind viel Thema. Grenzen setzen. Nein sagen lernen, wo stehe ich für mich ein, wie weit gehe ich, wie weit nicht und auch erstmal zu kennenzulernen, was sind überhaupt meine Grenzen. Diese Themen, dann natürlich der Bereich Toxik-Narzissmus, das ist ein anderes Spielfeld, da gibt es auch andere Spielregeln, also wie können wir das strategisch aufbereiten, was gilt es da auch für neue Lösungsstrategien, Lösungen zu finden im Umgang miteinander? Dann würde ich sagen, ist schon noch ein Thema, was immer in der Persönlichkeitsentwicklung oder im Coaching mit dabei ist, geht schon auch viel um Selbstwert. Das wären, glaube ich, meiner Meinung nach so die primären, Themen, die immer sehr präsent sind. Kommunikation, Konflikte, Toxik-Narzissmus, Selbstwert, das sind so, ja, die Hauptarbeitsfelder.
Welche Rolle spielen dabei dann die vier Beziehungstypen?
Also vielleicht Das ist nur so ein Thema, weil diese Beziehungstypen, das Ganze ist sehr psychologisch und sehr, also ich arbeite nicht die ganze Zeit anhand dieser Bindungstypen. Das ist ein Feld im Coaching, damit man sich ein bisschen besser kennenlernt, damit man weiß, was bin ich für ein, also das ist wirklich, das machen die Psychotherapeuten. Also wenn man mit seinen Bindungstypen da wirklich arbeiten will, das ist ein sehr breites Feld und jetzt nicht primär meine Aufgabe. Also das ist nicht, dafür bin ich nicht im Coaching jetzt nur zuständig, aber natürlich gibt es unterschiedliche Herausforderungen, die ich genannt habe, die sich bei allen Typen widerspiegeln. Der sichergebundene hat vielleicht weniger, der hat einfach weniger Probleme und weniger Herausforderungen. Der kann einfach gut, gesund, stabil Beziehungen führen. Da gibt es nicht so herausragendes. Tendenziell haben die anderen Bindungstypen mehr Probleme, aber alle haben diese Themen. Konflikte, Kommunikation, Selbstwert, sind eigentlich die Hauptbereiche im Coaching, in der Beratung. Und wenn ich jetzt mit Family Offices arbeite oder so, da geht es dann um Thema Nachfolge oder Enkelfähigkeit. Das dreht sich alles um Beziehungen. Da geht es meistens nicht nur primär um Geld oder die Nachfolgeregelung, sondern wenn die Beziehungen schon innerhalb der Familie und der Firma nicht intakt sind, dann wären natürlich alle anderen Regelungen schwierig. Also
Die bringen das ja mit, ja. Also die bringen ja viel mehr die Beziehung mit. Also die, wenn man jetzt mal, oder steile These wieder von mir, ich würde behaupten, dass man mit Personen, die mit denen man sich in einem Angestelltenverhältnis trifft, kann man leichter eine Sach von einer Beziehungsebene trennen. Auch wenn das häufig nicht so ist, aber man kann, glaube ich, die Sachebene leichter erreichen, als jetzt, wenn das jetzt mein Opa wäre, dann habe ich ja mit dem, ob ich möchte oder nicht, eine Beziehung, die dauerhaft wäre oder ist. Da habe ich automatisch in dem ganzen eine Beziehungsebene immer verwoben drinne. Also ich glaube, ich würde es immer interpretieren auf beides bezogen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Sohn und Vater oder Tochter und Vater im Arbeitsleben zoffen und das hätte keine Auswirkungen auf dann die Beziehung. Also das,
Ja,
oder?
genau. Also man kann es im Job halt aufgrund der Sachebene vielleicht ein bisschen länger aushalten und anders gestalten, aber auf Dauer sind das dann die ähnlichen Probleme.
Ja, ich meinte es jetzt eher andersrum, dass wenn du sagst, Family Offices, ne, da hat ja jeder eine Rolle, da hat ja jeder irgendwie vielleicht auch eine.
Da sind auch viele Leute einfach beteiligt von
Ja, genau,
viele Berater, viele unterschiedliche Rollen, Juristen etc. Ich komme dann von der Seite eben, wenn es nicht weitergeht und es einfach innerhalb der Familie schwerwiegende Probleme gibt. Da komme ich dann beraterisch rein, wo dann die anderen Berater in ihrer Profession einfach nicht weiterkommen, ja. Und im Executive Coaching, im Business Coaching ist das dann ähnlich, weil die Personen ja in Beziehung mit ihren Angestellten stehen und wir schauen uns dann einfach die Themen an, die an mich herangetragen werden, was schwierig ist und daran arbeiten wir dann ganz im Hier und Jetzt. Also Coaching hat ja das Schöne, dass man im Hier und Jetzt ganz praktisch situativ agieren und arbeiten kann, anders als in der Therapie. Deswegen genau ist es, geht es nicht nur um Bindungstypen. Das ist jetzt ein Bereich, den ich den Leuten im Buch vorstelle, das ist das. Und dann sollte man schauen, ob man da tiefer einsteigen möchte oder nicht. Ich schaue mir das mit an. Wir gehen das einmal durch. Wir machen einen Test und dann erarbeiten wir drumherum die Themen. Aber die Bindungstypen, ich bin nicht kein Bindungstypen-Profi. Also bloß jetzt mal hier gesagt, dass nicht alles auf diesen vier Bindungstypen aufbaut. Das ist ein Bereich, den man kennen sollte. Da kann man gerne ins Buch reinschauen. Da ist das ausführlich erklärt mit Beispielen, auch für die Führungskraft. Je nachdem, welcher Typus er ist, aber das ist nur ein kleiner Bereich.
Welche Herausforderungen habe ich denn als Führungskraft, wenn ich jetzt quasi mit unterschiedlichen Beziehungen arbeite? Also dieses, beziehe es mal in das Stichwort Fairness. Ich meine jetzt quasi, wenn ich an Führung denke, dann treffe ich ja auf unterschiedliche Menschen und ich habe vielleicht auch unterschiedliche Beziehungen zu unterschiedlichen Menschen. Wie kann ich es schaffen, jedem gerecht zu werden, ohne ungerecht zu sein oder also ohne unfair zu sein?
Also man kann nie allen alles recht machen. Das geht ja nicht, wenn man mit mehreren Menschen zusammenarbeitet. Jeder ist so individuell und hat ganz individuelle Bedürfnisse. Ich glaube, es kommt bei einer Führungskraft, die beziehungskompetent drauf an, dass sie Empathie mitbringt, dass sie erkennen kann, welche Rollen werden hier bespielt, welche Rolle habe ich in dem System. Wie kann ich von meiner Haltung heraus, also es geht ja bei Führungskräften auch in erster Linie erstmal darum, eine Haltung zu kreieren, die beziehungsförderlich und beziehungskompetent ist. Wenn die Führungskraft selber so viele Baustellen hat mit sich und in Beziehungen, dann wird das Führen natürlich auch schwierig. Also wer sich selbst nicht mit sich nicht gut in Beziehung ist, kann auch meistens mit anderen nicht in Beziehung sein. Und dann müsste man definieren, was ist fair. Also beim Führen geht es ja nicht nur um fair sein, sondern wie nehme ich Menschen mit, wie hole ich Menschen ab, wie gehe ich mit denen in Kontakt, damit ich führen kann, aber neben dem Führen auch gesund und stabil in Beziehung bleiben kann. Also wir wollen ja weg von dem alten klassischen Management oder von einem Narzissten, der oben auf dem Thron sitzt und alle beherrscht, wie alles zu sein hat, wollen wir hin zu einem Leadership, das modern ist. Und für mich bedeutet moderne Führung, dass diese Person, die Menschen führt, einfach beziehungskompetent ist. Das heißt, sie kann gesund, gut Beziehung gestalten, halten, fördern und auch weiterentwickeln. Und fair erinnert mich so wie nett sein. Also das ist für mich so ein Triggerwort wie fair. Also was ist fair? Worum geht es da? Es geht darum, dass jemand eine korrekte Haltung hat, die Raum lässt für Entwicklung mit den Angestellten, die psychologische Sicherheit kreiert vor Ort. Wenn diese ganzen Beziehungskompetenzen zusammenspielen, dann ergibt sich automatisch, dass man fair ist und dass man sich empathisch zugewandt verhält. Aber es beginnt alles mit der inneren Haltung, die man zu Beziehungen hat und auch zu den Menschen an sich. Wenn jemand gerne mit Menschen ist, eine hohe Achtung hat und das Team auch nicht sieht als, das sind meine Leute, die für mich arbeiten. Ich habe letztens auf LinkedIn einen Beitrag geschrieben, wo es so ein bisschen darum geht, erfolgreiche Führungspersönlichkeiten sehen eher nicht das Team, das Team dienen, ihm oder ihr dienen muss, sondern sie dienen dem Team. Also sie sind Teil von dem Ganzen und nicht Alleinherrscher und gehen voraus und schaffen an, was zu tun ist. Dich jetzt so zusammenfassen.
Stimme ich dir voll zu in allem und gleichzeitig erlebe ich eben den unterschiedlichen Anspruch. Also auch bei LinkedIn, ne, sehe ich häufig dieses, was eine Führungskraft
Alles sein.
alles tun sollte, können muss, selber quasi eigentlich fast gottgleich irgendwie handeln und agieren muss. Deshalb habe ich mal ein bisschen die provokante Frage gestellt, weil in meiner Welt ist auch situative Führung oder die Führung, die man quasi mit unterschiedlichen Menschen hat, eben auch unterschiedlich auf Menschen ausgerichtet, was dann mitunter dazu führen kann, dass jemand sagt, naja, also ich muss jetzt dies und jemand anderes muss das nicht. Das finde ich komisch, ne? Oder jemand anderes darf sich aussuchen oder was auch immer, you name it, ne? Also ich kriege jetzt nicht so leicht irgendwie einen Kontext kreiert. Wo ich das jetzt sehr hilfreich finde und fand, dass wir feststellen, wenn wir mit Individuen zu tun haben und individuellen Kontexten, Situationen, Persönlichkeiten, Bedürfnissen, dass eben zum gleichen Sachverhalt unterschiedliche Dinge rauskommen können und es trotzdem fair sein kann. Und das finde ich auch an der Stelle total wichtig, weil genau wäre, also in meiner Welt ist genau das Beziehung.
Aber da kann man ja die Frage zurückstellen, wann fühlen sich denn Menschen fair behandelt? Also ich kenne ganz viele Personen, die sagen würden, ich habe einen guten Chef, der ist zwar Chefin, zwar streng und hart, aber fair. Das hört man ja dann so oft. Und da ist ja die Frage, sich das anzuschauen, ja, was bedeutet denn fair wirklich für jeden Einzelnen? Und auch da erlebe ich, wenn ich genauer nachfrage, dass es immer dann auf die Haltung der Person zurückkommt. auch wenn es unterschiedliche Aufgabenbereiche gibt, dass jemand was anderes machen muss als der andere. Aber die Führungskraft wird trotz allem immer als fair oder korrekt beschrieben. Und wenn man da genauer nachfragt, dann stellt man ja meistens fest, dass das eine Person ist, die verlässlich wirkt, die beständig ist, die da ist, die psychologische Sicherheit kreiert. Das heißt, es dürfen Fehler gemacht werden, ohne dass etwas passiert. Man fühlt sich sicher in dem Kontext oder in dem Setting. Die Person gibt den anderen ein Gefühl von gesehen, gehört werden. Das ist dieses im weitesten Sinne, ich werde geliebt, du wirst geliebt, du kannst tun, was du willst, aber ich halte dich, ich bin da. Und fair empfinden Menschen andere Personen, die einfach diese Haltung schon mitbringen und dann natürlich über ihre Haltung diesen Safe Space kreieren. Und dann sagen Menschen nämlich, oh, ich musste zwar super viel für den machen oder ich habe, aber, also die sagen zwar etwas, was schon abgewichen ist von anderen, aber trotzdem bleiben sie dabei und sagen, ja, ich musste schon was machen, was mir nicht gepasst hat, aber ich habe ihn immer oder sie als sehr fair erlebt. Also das muss man so im Gesamtbild anschauen, was fair bedeutet oder was dieses nett bedeutet, was man immer so gerne hört. Aber wenn jemand nett ist, kann ich immer nichts mit anfangen, was das nett sein bedeuten soll. Aber es geht ja nicht um nett sein, es geht ja darum, möchte man respektiert werden oder von allen gemocht werden. Also, dass wir uns Frauen so ein bisschen antrainiert sei nett und angepasst und brav. Das hat jetzt nichts unbedingt mit Beziehungskompetenz zu tun, wenn man immer brav und nett ist oder von allen gemocht werden will.
Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und wie gesagt, ich habe manchmal auf LinkedIn das Gefühl, die psychologische Sicherheit ist eine große Einbahnstraße, weil die ist ja von beiden Seiten. Die ist ja von Führungskräften wie auch von Mitarbeitenden. Kann man die ja beidseitig pflegen oder eben nicht pflegen oder ist die ja da oder eben
Also
nicht da?
Beziehung ist nie eine
Ja.
Einbahnstraße. Ne? Also im besten Fall kommt man dann in einen Einklang und ist wie ein Tanz. So. Man macht das zusammen, ja. Die Schrittwechsel, Schrittfolge, das bedingt sich alles so gegenseitig. Aber auch hier beim Tanz führt einer. Sonst wird es ein bisschen chaotisch.
Wann würdest du denn im Arbeitskontext gesunde Beziehungen festmachen? Also vielleicht auch so im Vergleich zu Privatbeziehungskontext. Also wo würdest du sagen, das ist eine gesunde Arbeitsbeziehung? Und wo sind da vielleicht auch die Unterschiede zum Privatbeziehungskontext? Die Antwort auf meine Frage sowie viele weitere spannende Impulse bekommst du im zweiten Teil. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.